Are You Here heißt dieser Song. Stéphane Hirondelle ist das, 8.22 Uhr. Sie sind bei Radio 3.
It has been demonstrated that the biggest threat of terrorism today in Western countries come from the extreme right, neo-Nazism and white supremacy.
Das war Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Es ist belegt, dass die größte Terrorismusbedrohung heute in westlichen Ländern von der extremen Rechten, Neonazismus und White Supremacy, einer Ideologie der weißen Überlegenheit, ausgeht. Das hat Guterres bei einer UN-Pressekonferenz am 19. Dezember 2022 gesagt. Und das ist ein Ausschnitt aus einer dreiteiligen Doku mit dem Titel Worldwide Hate, die heute Abend auf Arte zu sehen ist. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Investigativjournalisten und Regisseur Dirk Labs. Guten Morgen, Herr Labs. Hören Sie mich? Sind Sie da?
Ich bin da, ja. Hören Sie mich?
Ja, wunderbar. Funktioniert. Einen schönen guten Morgen für Sie.
Guten Morgen, ja, hallo.
Und ich habe hier gleich noch einen weiteren Ausschnitt aus Ihrer Doku. Das hier ist Garnell Whitfield aus den USA und er ist Sohn eines Terroropfers. Hören wir ihn.
White supremacy is a cancer.
Die Ideologie der weißen Vorherrschaft ist ein Krebsgeschwür und sie breitet sich aus. Man kann dabei Amerika und das Ausland nicht getrennt betrachten. Anders als früher arbeiten diese Leute zusammen. Sie haben eine Bewegung geschaffen. Sie wollen Veränderung.
Herr Labs, in Ihrer Doku-Reihe zeigen Sie eindrücklich, dass weißer Hass ein weltweites Phänomen ist. Rechtsextreme Terroranschläge passieren in Oslo, in Buffalo, in Manchester, Hanau, Halle, Colorado. Weiße, junge, hasserfüllte Menschen werden dazu Terrortätern, schießen auf Menschengruppen, die zu Minderheiten gehören, auf Schwarze, Muslime, Juden, Homosexuelle und queere Menschen. Warum ist es wichtig, diese Taten zusammenzubringen, so wie Sie es jetzt in Ihrem Film tun?
Naja, weil wir verstehen müssen, dass wir es mit einer globalen Bewegung zu tun haben, in dem sich die Mitglieder auch untereinander inspirieren und anstacheln. Also wir kommen eigentlich dazu, dieses Einzeltäterphänomen dann wirklich zu glauben, dass diese Menschen also isoliert handeln. Aber wir haben es wirklich schon mit einer vernetzten Bewegung zu tun und müssen dieser Gefahr eigentlich auch global begegnen.
In dem ersten Teil Ihrer Doku-Reihe gehen Sie der Radikalisierung junger Menschen nach, also junge Menschen, die zu Tätern werden. Wie läuft denn so eine Radikalisierung ab? Wer ist denn empfänglich dafür, zu so einem Täter zu werden?
Naja, es sind wirklich manchmal sehr junge Menschen, teilweise noch Jugendliche, die in der Lebenskrise sind, was jetzt bei Jugendlichen jetzt schon mal vorkommen soll, die dann meist viel Zeit, das hört sich jetzt an wie ein Klischee, ist aber leider wirklich so, viel Zeit im Internet verbringen, online verbringen, keine Freunde haben. Und dann eben sich online radikalisieren lassen und in Kontakt treten mit Menschen, die teilweise aus einem anderen Kontinent, auf einem anderen Kontinent leben und für diese Menschen, für diese neue Gruppe, die sie kennenlernen, dann tatsächlich auch morden. Das ist das Schockierende, ja. Also man trifft, also mitunter haben Menschen für jemanden getötet, den sie noch niemals getroffen haben in ihrem Leben.
Das heißt also, dieses Klischee des einsamen Teenagers, das ist schon da, aber der ist nicht einsam, indem er die Waffen bekommt oder sowas, sondern er ist irgendwo auch ein ausführendes Organ eines großen Netzwerks, richtig?
Genau, wobei Netzwerk immer so kontrolliert klingt nach Armee oder nach einer Behörde. Es ist dann wirklich eine so fluide Bewegung. Das heißt, es ist keine feste Struktur, sondern es sind wirklich Online-Gruppen, wo man sich teilweise nur mit Nicknames kennt. Und man stachelt sich dermaßen in den Hass an, dass man dann auch mordet. Es gibt das eine Beispiel, da hat eine Frau, die also schon eher in ihren 30ern, 40ern ist, einen Jungen in Bratislava versprochen, wenn er endlich also losgeht und tötet, dann nimmt sie sein Manifest als Hörbuch auf, was sie dann auch getan hat. Und das war Ansporn. Also es geht dann auch oft um Ruhm und um gesehen werden.
Das heißt also, die digitale Welt, das haben Sie gerade gesagt, die verbringen viel zu viel Zeit in digitalen Räumen. Das Internet spielt eine Riesenrolle. Social Media und Big Tech, wie stecken die dahinter?
Naja, die machen halt sehr wenig bis nichts. Ne? Es ist wirklich faszinierend, wenn man sich anguckt. Das ist wir beschreiben ja diesen Hass wie so ein Virus. Das gilt übrigens für den Islamismus genauso, der sich auf wirklich allen Plattformen verbreitet. Übrigens auch sehr viel auf Plattformen, die Kinder nutzen. Also man tauscht da unglaublich einen Hass aus in Chatrooms. Das sind natürlich auch irre viele Räume. Und man hat das Gefühl, dass also sowohl der Staat, wenn man es mal pauschal sagen so will, oder die Staatengemeinschaften denen so hilflos gegenüberstehen. Und das, was sie tun können, machen sie halt nicht. Insofern wuchert dieses Problem immer weiter. Und natürlich sind am Ende auch die Eltern so ein bisschen überfordert, weil sie teilweise gar nicht wissen, was da schon mit einem sehr frühen Alter im Internet passiert.
Für Ihre Doku sind Sie sehr weit gereist. Sie haben mit forensischen Sprachwissenschaftlerinnen in Bratislava gesprochen, mit Undercover-Ermittlern in den USA, mit Angehörigen von Personen, die sich radikalisiert haben, mit Terrorismusexperten auch. Mit all diesem Wissen, das Sie da zusammenbringen in Ihrer Doku-Reihe, was kann denn wer tun, um die Radikalisierung von Rechtsextremisten der Zukunft sozusagen, um die zu verhindern?
Aber das ist, da gibt es natürlich kein Allheilmittel, man könnte auf jeden Fall mehr tun. Das heißt, mehr Druck auf die Konzerne, man früher aufklären. Also ich fand es auch sehr interessant, dass der Chef eines europäischen Nachrichtendienstes mit uns gesprochen hat, weil man dort eben auch erkennt, dass dieses Problem der sehr jungen Täter so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Das heißt, es ist auch wichtig, ohne jetzt die gesamte Bevölkerung in Panik zu versetzen, aber dass man auch als Eltern versteht, es geht eben sehr früh los. Ne? Also nicht mit 16, nicht mit 15, sondern teilweise mit 11. Wir erinnern uns vielleicht an die Serie Adolescence, wo das ja auch Thema war. Mhm. Und dass man sich da auch geistig ein bisschen drauf einstellt, ohne jetzt in Panik zu verfallen. Aber dass es eben diese Übersprungsgewalt zunehmend bei uns ein Thema sein wird, was sie auch schon längst ist, wenn wir ehrlich sind.
Absolut. War das schwierig, Gesprächspartner zu finden?
Nee, es ging eigentlich, es hat alles insgesamt natürlich sehr lange gedauert, die Reisen und die Organisation, aber es war tatsächlich so, dass viele Menschen dann ja, denen das ja auch am Herzen liegt, über dieses Thema zu reden, die sich also freuen, darüber sprechen zu können, weil ja viele der Hinterbliebenen, die also ein Angehörige verloren haben oder deren Angehörigen schwer verletzt sind, sich jetzt engagieren, also im Kampf gegen den Rechts und sich tendenziell eher da alleingelassen fühlen von dem Rest der Gesellschaft und auch von den Behörden. Insofern es ist schon so, dass ich will nicht sagen, die haben sich gefreut, aber sie haben dann schon, es war ihnen ein Anliegen, darüber zu sprechen.
Ja, das kann man sich vorstellen. Alle drei Teile sind heute Abend zu sehen auf Arte und der dritte Teil der Reihe heißt Widerstand. Herr Lapp, wie kann ich denn ganz persönlich Widerstand leisten?
Naja, das ist eine Frage, die werde ich persönlich auch bei anderen Veranstaltungen oft gefragt. Im Alltag, also die Linie halten. Ne? Wir merken ja jetzt durch die Verschiebung des Diskurses, dass so ein Alltagsrassismus quasi Einzug gehalten hat, dass wieder Sachen gehen in Sportvereinen oder sonst, wo die früher so nicht passiert wären, also ganz plumpe rassistische Beleidigung, dass man auch da eben was macht und da die Linie hält und was sagt, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist. Das wird mir eben auch oft gesagt, ne, dass die Menschen dann irgendwie sagen, ich bin doch nicht jetzt mich mit meinen Vereinskollegen anlegen oder beim Elternabend oder so, aber da fängt es dann an. Das muss nicht immer das ganz Große sein, sondern es geht dann auch um die kleinen Linien sozusagen, die man hält.
Ja, da fängt es an. Sie sagen es ganz genau. Also Zivilcourage nach wie vor ist wahnsinnig wichtig und man darf da nicht nachlassen. Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Der Investigativjournalist und Regisseur Dirk Labs, mit ihm habe ich über die weltweite Bedrohung durch Rechtsextremismus gesprochen. Alle drei Teile seiner Doku Worldwide Hate sind ab heute zu sehen um 20.15 Uhr auf Arte im Fernsehen oder auch, wenn Sie mögen, in der Arte Mediathek.